Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, ihr Lieben, nun liegt der Jahreswechsel schon wieder hinter uns und ich hoffe, ihr alle hattet bisher viele stille und gesegnete Tage miteinander und mit euren Familien. In diesen Tagen hat man ja Zeit zum Lesen und mir ist da manches auch aufgefallen, wobei ich mich da bei vielen Dingen frage, ob ich mich über diese Dinge überhaupt noch wundern, aufregen oder ärgern soll. Auf jeden Fall will ich all die Dinge nicht einfach so hinnehmen und ja quasi als normal betrachten. Was ist geschehen? Die Rheinpfalz-Ausgabe Heiligabend, auf der Titelseite wunderbar als Andacht ein dreispaltiger Artikel eines Theologen aus Speyer. Und die Überschrift heißt, bedingungslos solidarisch werden. Und dann liest man liest von Intensivstationen, man liest von der Flutkatastrophe im Ahrtal, man liest von Afghanistan und vieles andere mehr. Dann kommt noch das Jesuskind vor und dann heißt es wörtlich, Liebe zu Gott erweist sich nur in der Liebe zu den Mitmenschen als wahr. Und ich frage mich, ob es nicht an Weihnachten seit eh und je heißt, Christ ist erschienen, euch zu versöhnen. Die Rheinpfalz gleiche Ausgabe auf Seite 2, der Leitartikel des Chefredakteurs zum Weihnachtsfest. Die Überschrift heißt, freut euch. Als ich das gelesen habe, habe ich mich auch mitgefreut, das verheißt Gutes. Auch manches christliche Vokabular taucht in diesem Artikel auf. Die Botschaft mündet dann aber hinein, es lohnt sich, Mensch zu sein. Jedes Mal, so der Chefredakteur, jedes Mal, wenn ich ein neugeborenes Kind erblicke, denke ich das und fühle großes Glück. Es sind die Frohgemuten, die unsere Welt verbessern. Heißt es aber nicht, seit eh und je zu Weihnachten, Christ ist erschienen, euch zu versöhnen. Und zu guter Letzt, die Weihnachtsansprache unseres Bundespräsidenten, 8 Minuten zur besten Sendezeit. Der höchste Repräsentant im Lande der Reformation, er kommt zu Weihnachten in seiner Ansprache gänzlich ohne das Kindlein in der Krippe aus. Weihnachten ohne Jesus. Und ich frage mich, wie kann das alles nur wahr sein? Wie kann das alles nur geschehen? Woher kommt das? Es gibt, wenn man da jetzt drüber nachdenken wollte, sicherlich ganz viele Begründungen. Aber Kirchen, die letztes Jahr zu Ostern oder zu Weihnachten selbst ihre Kirchen zugeschlossen haben und keine Gottesdienste mehr feierten, die brauchen sich, glaube ich, auch nicht mehr zu wundern, wenn solche Kirchen und solche Botschaften, die verschwiegen werden, die Leute meinen, nicht mehr brauchen zu müssen. Und Kirchen, die seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr den wahren Heiland Jesus Christus verkündigt haben, die brauchen sich eben auch nicht zu wundern, wenn Menschen in unserem Lande und selbst höchstgestellte Persönlichkeiten nicht mehr wissen, wer dieser Jesus Christus in Wirklichkeit ist. Und solche Menschen kommen dann eben an einem solchen Weihnachtsfest ganz gut aus, ohne dieses Kindlein in der Krippe. Aber all diese Menschen, sie werden betrogen. Sie werden betrogen um die Wahrheit. All diese Menschen, sie sitzen einer großen Weihnachtslüge auf und merken es nicht einmal. Und verantwortlich dafür sind böse Hirten. Böse Hirten, die die Menschen nicht zur Quelle des ewigen Lebens führen, die den Gläubigen und auch den Nichtgläubigen das Wort des Lebens, das Wort der Wahrheit entweder verschweigen oder auch madig machen. Böse Hirten, die die Gemeinde Jesu, die Treuen im Lande auch noch auseinanderbringen und zerstreuen. Und ich glaube, es ist doch kein Zufall, dass dieses alttestamentliche Prophetenwort aus Jeremia, das wir vorhin gehört haben, dieses Wort über die bösen Hirten, dass dieses alttestamentliche Wort bereits im Zusammenhang steht mit Weihnachten. Dort heißt es in diesem Abschnitt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Wir entlarven heute die bösen Hirten mit all ihren Weihnachtslügen, indem wir uns auf den Weg machen und den frommen Hirten folgen, diesen frommen Hirten, die sich mitten in jener ersten heiligen Nacht auf den Weg machten, um das zu schauen, was die Engel ihnen verkündet hatten. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und als diese Hirten dann dieses Kindlein, diesen Christus geschaut hatten, kehrten sie wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und ebenso wie diese frommen Hirten in jener ersten heiligen Nacht, genauso haben auch all die Jünger und ihr Apostel Jesu Christi gehört und gesehen. Das sind die glaubwürdigen, wahren Zeugen unseres Herrn. Und genau auf dieses Sehen und Hören beruft sich auch der Johannes in seinem ersten Brief. Wir hören Gottes Wort aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die ersten 4 Verse. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, in 3 Schritten gehen wir nun von der Weihnachtslüge hin zur wahren Weihnachtsfreude. Der erste Abschnitt heißt von Anfang an. Christ ist erschienen, so haben wir gerade eben auch gesungen. Johannes schreibt, das Leben ist erschienen, das ewig ist, das beim Vater war. Was von Anfang an war. Also ihr Lieben, nicht etwa durch die irdische Geburt von Christus kam er in seine Existenz, sondern dieser Christus war schon längst da, bevor er als Mensch geboren wurde. Der Apostel Paulus beschreibt diese Geburt Jesu mit den Worten, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Ja, in Bethlehem, da wurde Christus zwar leiblich geboren, aber nicht erschaffen. Dieser Christus ist überhaupt nicht erschaffen, sondern er ist gezeugt vor aller Zeit. Er allein ist Gottes eingeborener Sohn, von dem es heißt, niemand hat Gott je gesehen als der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Wir sehen also, wie die Bibel eine zweimalige Zeugung des Christus beschreibt. Die eine war die Zeugung in der Ewigkeit und die andere war, als Jesus eben ins Fleisch hineinkam. Denn Jesus wurde nicht erst Gottes Sohn durch die Mariengeburt, sondern das war er schon, also Sohn Gottes, von allem Anfang an, vor aller Zeit. Und diese ewige Sohnschaft Christi, dieses Gezeugtsein aus dem Vater, das nennt man auch trinitarische Sohnschaft. Obwohl unser Herr ebenso wie der Vater keinen Anfang hat, nicht geschaffen ist, ist er doch aus dem Vater hervorgegangen, was ja auch schon die Bezeichnung Vater und Sohn mit sich bringt. Und so beginnt das Evangelium nach Johannes eben auch mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Im griechischen Urtext steht für Wort hier die Vokabel Logos. Und dieser Logos ist viel mehr als die Worte, die wir als Menschen sprechen. Das hat einen großen Sinngehalt, dieses Wort Logos. Es steht auch für das schöpferische Wort, Denn alles, was Gott spricht, das geschieht in diesem Moment. Da ist kein Unterschied zwischen der Sprache, zwischen dem Sprechen und dem Geschehen, wie das bei uns Menschen ist. Wenn ich sage, ich baue ein Haus, dann steht das noch lange nicht. Bei Gott geschieht es, wenn sein Wort lebendig ist, wenn sein Wort geschieht. Wenn er spricht, dann geschieht es. Und am Ende ist dieser Logos nichts anderes als Christus selbst. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16 bezeugt Paulus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm, in Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Ja, und was ist dann an Weihnachten geschehen, ihr Lieben? Christ ist erschienen. Dieses von Ewigkeit an seiende Leben Gottes ist hier bei uns auf Erden erschienen, dieses Leben, das ewig ist. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Jetzt müssen wir uns fragen, wer ist dieser Jesus? Was ist das Erste und was das Letzte, was wir von unserem Herrn auf Erden kennen oder gehört haben? Das Erste und das Letzte von Jesus ist ein Schrei. Das Schreien des Säuglings nach der Geburt durch Maria und dann der laute Schrei des gequälten Mannes am Kreuz. Und dazwischen lag die Zeit, in der Jesus in unvergänglichen Worten die Botschaft Gottes brachte und verkündigte. In seinen großen Reden wie in der Bergpredigt, in den vielen knappen Gleichnissen, in diesen intensiven Streitgesprächen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, und in der großen, liebevollen, seelsorglichen Zuwendung zu den vielen Sündern und Ausgestoßenen dieser Welt. Worte, die das Leben der Menschen radikal verändert haben, weil es Worte des lebendigen Gottes waren, die die Menschen in ihren Herzen erreicht hat. Und doch, diese Worte, sie haben einen Rahmen, eben durch den Schrei des Säuglings und des Sterbenden. Und eben auch dieses erste und letzte Wort, dieses erste und letzte Schreien ging durch und durch und traf viele Menschen ins Herz. Warum legt die Bibel solchen Wert darauf, uns Jesus, diesen Christus Gottes, sowohl am Anfang seines Lebens so deutlich zu schildern und zu zeigen, als auch am Ende seines Lebens so deutlich zu schildern und zu zeigen? Weil eben doch gerade hier am Anfang und Ende des irdischen Lebens besonders deutlich wird, dieser Christus, dieser Gott von Anfang an, dieser eingeborene Sohn des Vaters, er hat sich entäußert seiner göttlichen Gestalt und er ist Mensch geworden, wie du und ich, Mensch aus Fleisch und Blut. Gott wurde Mensch. Ihr Lieben, als Gott Mensch wurde in Jesus, da hat Christus aber nicht etwa seine Gottheit abgelegt oder seine Gottheit ausgetauscht nun gegen die Menschheit, gegen sein Menschsein, sondern Jesus blieb eben auch als Mensch vollkommen Gott selbst. Er nahm also, so kann man das ausdrücken, zu seiner göttlichen Natur lediglich die menschliche Natur mit hinzu. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch, Gott und Mensch zugleich und er ist dies immer noch. Die Theologie bezeichnet das als die Zwei-Naturen-Lehre, dass Jesus Christus zwei Naturen hat, die göttliche Natur und auch die menschliche Natur. Und das Jesuskind in der Krippe, ihr Lieben, das ist schlechthin das größte Wunder der Weltgeschichte überhaupt. Und jetzt ist auch klar, warum wir immer wieder miteinander im nizänischen Glaubensbekenntnis bekennen, er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Hier sehen wir diese göttliche Natur und diese menschliche Natur Jesu, gezeugt vom Heiligen Geist, also gezeugt von Gott selbst und geboren von Maria, einem Erdenkind. Und ihr Lieben, deshalb ist auch die Jungfrauengeburt so wichtig. Wer diese Jungfrauengeburt Mariens bestreitet und Josef zum biologischen Vater von Jesus macht, wie es vor vielen Jahren groß in einem Artikel zu Weihnachten Margot Käßmann gesagt hat und viele andere Theologen auch heute noch behaupten, Wer das tut, der verliert den ganzen Christus. Weil dann eben, wenn Jesus geboren ist von Maria und gezeugt von Jesus, dann ist Jesus Mensch, nur Mensch, durch und durch und weiter nichts als ein Mensch. Ein bloßer Mensch, aber wie hätte der uns erlösen können? Denn kein Mensch auf dieser Erde war oder ist oder wird sein ohne Sünde. Wir Menschen aus Fleisch und Blut allein, alle miteinander, sind durchdrungen von der Sünde, von dem ersten Abfall von Gott. Und wenn Jesus auch so ein Sünder wäre, wie soll ein Schuldiger andere Schuldige erlösen und frei machen? Wie kann ein Schuldiger für Schuldige bezahlen? Christus ist eben wahrer Gott und wahrer Mensch, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er wurde Mensch wie wir, mit einem Unterschied, ihr Lieben. Das Bezeugnis der Hebräerbrief im 4. Kapitel, Vers 15. Er wurde Mensch wie wir, doch ohne Sünde. Und nur als dieser Unschuldige konnte Jesus seinen Auftrag hier auf Erden erfüllen. Und dennoch ist er ganz Mensch, denn nur ein Mensch aus Fleisch und Blut kann ja dann auch ein Stellvertreter für andere Menschen sein. Nur als Mensch in Fleisch und Blut konnte Jesus Stellvertreter für uns Menschen, für dich und mich werden. Nur ein Mensch, der auch sterben kann, der in der Lage ist, die Strafe des Todes für unsere Sünden auf sich zu nehmen, nur ein solcher kann uns doch erlösen. Also, zu Weihnachten ist erschienen das einzigartige Wesen Gottes Sohn und Menschensohn in Jesus Christus. Denn, ich wiederhole es noch einmal, nur weil Jesus 100% Gott ist, konnte er ohne Sünde sein. Und nur weil Jesus zu 100% Mensch ist, konnte er uns als Menschen vertreten und erlösen. Und das wollen wir doch festhalten, ihr Lieben. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Und seither bekennen wir als Christenheit: Christe, du Lamm Gottes. Christe, du unschuldiges, reines Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt. Ihr Lieben, das ist die einzigartige Identität von Jesus Christus, dem Herrn und Heiland dieser Welt. Von ihm bezeugen und bekennen die Apostel, und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wer hingegen Christus klein macht, wer Christus reduziert auf einen solidarischen und mitleidenden Menschen, oder wer diesen Jesus missbraucht zu seinen politischen Zwecken, und nur spricht von diesem Flüchtlingskind, das als kleines Kind mit seinen Eltern schon nach Ägypten fliehen musste. Oder wer gar das Gottsein von Jesus bestreitet, weil er die Jungfrauengeburt nicht glauben kann oder will. All diese Menschen, sie basten sich ihr eigenes zeitgemäßes Jesuskindlein zusammen. Aber all dies hat mit Christus und seinem Tun und seinen Wirken für uns nichts zu tun. Das hat auch mit Weihnachten nichts zu tun. Sondern in Wahrheit sind solche Dinge, die die Menschen betreiben, wenn sie ihr zeitgemäßes Jesuskindlein sich zurechtreimen, ist das eine große Weihnachtslüge. Damit betrügen sie sich selbst und auch andere. Ich komme zum dritten Punkt: vollkommene Freude. Die Wahrheit beschreibt der Apostel Johannes so: Wir haben das Wort des Lebens gesehen mit unseren Augen. Wir haben es gesehen in Jesus Christus, das Wort des Lebens. Und das verkündigen wir euch auch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Diese wunderbare, herrliche Weihnachtsfreude, die uns hoffentlich ja immerzu erfüllt und nicht nur, wenn wir Weihnachten einmal im Jahr feiern. Diese wunderbare, herrliche Weihnachtsfreude ist auch der Grund dafür, dass die ganze Weihnachtsgeschichte letztendlich nichts anderes ist als eine große Anbetungsgeschichte. Maria. Maria betete an und sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Erretters. Und die Hirten, sie kamen zur Krippe und sie beteten an. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und die Weisen aus dem Morgenland, sie kamen weit von ferne, sie brachten Geschenke mit und sie beteten das Kind an. Die haben das doch nicht alle getan, weil Weihnachten so schön, wunderbar, sentimental ist und wir uns Schnee, Glitzer und Tannenbaum wünschen. Die haben das getan, weil sie alle miteinander eine wundervolle, klare Offenbarung unseres Gottes bekommen hatten. Eine Offenbarung, welches wunderbare Geheimnis in jener ersten Weihnacht geschehen ist. Was es mit diesem Kindlein, mit diesem neugeborenen Kindlein auf sich hat und was in diesem Kindlein drinsteckt. Das alles, ihr Lieben, hat schon damals die Menschen überfordert und überfordert auch uns heute mit unserer Logik und unserem Verstand. Allein wenn der Heilige Geist uns dieses Wunder der Weihnacht offenbar macht, wenn er uns dieses Wunder in unser Herz legt und uns öffnet für dieses Weihnachtswunder und diese Weihnachtsfreude, dann können wir begreifen, wer dieses Christkind wirklich ist. Und die Welt, sie weiß es nicht. Ihr lieben Glaubensgeschwister, der christliche Glaube, der ist keine Fabel. Das ist kein wunderschönes Märchen, das man einmal zu Weihnachten vorlesen kann. Das ist auch kein Traum. Unser Glaube ist auch keine Spiritualität. Es ist auch keine Religion. Der christliche Glaube, der ist auch nicht irgendwie abstrakt und nicht lebensfern. Nein, er ist mit unseren Händen zu greifen, mit unseren Augen zu sehen und mit unseren Ohren zu hören. Christus, Gott selbst, wurde Mensch. Und dieser Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, er erlaubte selbst noch nach seiner Auferstehung von den Toten, dem zweifelnden Thomas, zu erlauben, ihn zu berühren. Und was tat Thomas? Wir wissen gar nicht, ob er das dann getan hat, ob er Jesus tatsächlich berührt hat, das lässt die Schrift offen. Aber er fiel sofort auf seine Knie, als er das hörte, und er betete an. Er betete: Mein Herr und mein Gott. Und damit bestätigte Thomas, der eigentlich ja ein gläubiger Thomas ist, wir reden immer nur von der ungläubigen Seite, er ist ein Gläubiger, er betet ihn an, mein Herr und mein Gott. Er bestätigt damit, dass der, der in Bethlehem in der Krippe lag, auch der ist, der auf den Straßen und Plätzen von Galiläa predigte und heilte, der in Jerusalem am Kreuz schmerzvoll für uns in den Tod ging. Und dass das auch der ist, der eben auferstand in Helligkeit. Thomas bekam von Jesus erlaubt, den Auferstandenen zu berühren. Und er bestätigt damit, dass der, der von Anfang an war, auch am Ende der Zeiten sein wird. Dass der, durch den diese ganze Welt geschaffen wurde, Himmel und Erde, dass der auch der ist, der sie erlöst. Und dass der, der kommen wird, auch der lebendige Gott ist, der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. All das kommt von Jesus Christus. All das bringt uns Jesus Christus zu unserem Heil und zu unserer Freude, damit unsere Freude hier auf Erden schon groß wird. Und ihr Lieben, nehmen wir das alles ernst, dass wir Gott sehen dürfen, hören dürfen, berühren dürfen. Beim heiligen Abendmahl, das Jesus ja selbst eingesetzt hat, das er uns gegeben hat bis ans Ende der Zeit, da dürfen wir Sonntag für Sonntag schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern miteinander, ihr Lieben, da wünsche ich mir, dass die Weihnachtsfreude in uns ganz groß ist. Die vollkommene Freude von Gott, unserem Herrn. Diese Freude, die wir Jahr für Jahr in uns in Erinnerung rufen. Und nun wollen wir auch fröhlich singen über diese Weihnachtsfreude, gemeinsam mit Manfred Siebald, der das schöne Lied geschrieben hat: Die Weihnachtsfreude pustet keiner aus. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.